Ja, das heißt ein steiler Übergang vom Fasten und Beten zum Gastfreundschaft am Tisch. Weiß ich jetzt nicht. Das eine geht ja vielleicht auch manchmal nicht ohne das andere, von daher. Fasten und Beten an dem einen Tag, Gastfreundschaft an dem anderen, ich glaube, das ist ganz gut. Genau, der Tisch steht hier mit Tellern, mit Suppenschüssel. Ihr habt auch vorhin Schilder gesehen, vielleicht im Eingang. Passend zu unserer Predigtreihe, in die ich heute mit euch starten darf. Und zwar zum Thema Gastfreundschaft. Unter dem Titel Be My Guest, also sei mein Gast, heißt im Englischen auch sowas wie nur zu, bedien dich, so ungefähr. Es geht also um Gastfreundschaft, aber nicht nur darum, warum es schön ist, jemanden irgendwie zum Kaffee einzuladen oder so, sondern um viel mehr. Ich glaube, wir alle merken, dass das Miteinander in unserer Gesellschaft herausfordernd ist. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, Bedürfnissen, aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Schichten, Milieus, verschiedenes Alter. Und eine Gesellschaft, die so bunt ist, zusammenzuhalten, das ist gar nicht so leicht. Dafür braucht es natürlich irgendwie politische Maßnahmen, das ist klar. Aber dafür braucht es auch die Mitarbeit von jeder und jedem von uns, dass wir in einer Gemeinschaft mitbauen, die zusammenhält, die Menschen wertschätzt, respektiert, schützt, die füreinander da ist. Und das wollen wir auch in der Gemeinde tun. Wir als FEG Dortmund, als eine Gemeinschaft von Menschen, sind eine Keimzelle der Gesellschaft. Auch bei uns gibt es ganz unterschiedliche Menschen, aber auch ganz viele Menschen, die hier nicht vorkommen. Und wenn wir uns hier stetig bemühen, Respekt zu leben, Offenheit zu leben, Wertschätzung zu leben, ein Willkommen zu leben, dann glaube ich, macht das einen Unterschied. Für die Menschen, die hier sind, für die Menschen, die kommen und vielleicht auch für die Menschen, denen wir außerhalb unserer Gemeinde begegnen. Und darum wollen wir uns die nächsten Wochen eben mit Gastfreundschaft auseinandersetzen und beschäftigen, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, mit Blick in die Gesellschaft, mit Blick in unsere Gemeinde und natürlich auch mit einem Blick in die Bibel. Denn da spielt Gastfreundschaft tatsächlich eine total große Rolle. Wenn man so ins Alte Testament guckt, in den ersten Teil der Bibel, war Gastfreundschaft eine Verpflichtung für jeden. Das hat auch damit zu tun, wie damals die Gesellschaft funktioniert hat, in der die Menschen gelebt haben. Es wird ja im Alten Testament vom Volk Israel erzählt und die waren erstmal lange ein Nomadenvolk, die in der Wüste umhergezogen sind. Und auch als sie später Land hatten, wo sie sesshaft geworden sind, waren sie umgeben von Wüste, die noch viel weniger bewohnt war als heute auch. Und Gäste waren dann Menschen, die gereist sind und auf ihrer Reise Unterkunft gesucht haben. Also da waren Menschen, die brauchten einfach einen Platz zum Schlafen. Und damals gab es auch nicht noch so ein Hotelwesen, wie man das heute kennt. Man geht in eine Stadt und kann irgendwo einchecken. Das war damals nicht so. Das heißt, Reisende waren darauf angewiesen, dass sie bei Menschen, die da gewohnt haben, dass sie da aufgenommen werden. Das wurde dann zur Pflicht für die Menschen und auch zum Privileg, dass man den Menschen einen Schlafplatz geboten hat, Nahrung, die zur Stärkung gedacht war und eben auch einen Schlafplatz. Und das war dann aber nicht nur einfach Pflicht, sondern das war auch Gemeinschaft. Man hat sich beim gemeinsamen Essen kennengelernt, hat sich ausgetauscht über die Erfahrungen auf der Reise und so weiter und so fort. Und es gibt auch Geschichten im Alten Testament, wo Gastfreundschaft misslingt oder ausbleibt. Und das ist immer ein Zeichen von, oh, da läuft irgendwas nicht gut in diesem Dorf, in dieser Gemeinschaft. Und darum laden eben die meisten ein. Das war einfach so. In der Regel waren das Männer, die eingeladen haben, weil das ihre Pflicht war als Hausherr. Aber es gibt auch Geschichten, wo Frauen Gäste beherbergen. Interessanterweise wird wenig darüber gesprochen, ob diese Gäste irgendwie gefährlich sind, wen man sich da so ins Haus lässt. Es wird eher darüber gesprochen, dass man die Gäste vor anderen Gefahren schützt. Vor dem gefährlichen Leben draußen, der heißen Sonne, den wilden Tieren oder auch eben vor Räubern. Und auch im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, spielt Gastfreundschaft eine Rolle. Da wird sie als eine der Geistesgaben in der Gemeinde benannt. Also eine Gabe, die Menschen in der Gemeinde nutzen können, um andere zu erbauen, die entscheidend ist für das Zusammenleben und Funktionieren von christlicher Gemeinschaft. Diese Erwähnung zeigt aber vielleicht auch, dass Gastfreundschaft manchen näher liegt als anderen. Spannend ist, dass Jesus auch selbst sehr die Aufnahme von Menschen im Zuhause betont und sie mit ungeheurem Wert versieht. Und zwar spricht er davon in Matthäus 25. Da sagt er, er redet über einen König, der am Ende der Zeit ein Gericht halten wird und sagt, dieser König sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir Essen gegeben? Oder wann warst du durstig und wann haben wir dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen, haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleider gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis oder haben dich besucht? Und darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre auch noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Von den Geringen redet Jesus relativ häufig. Den eigentlich gering geachteten in der Gesellschaft. Eben ging es um die Kinder. Vielleicht auch, was ihr den Kindern getan habt, das habt ihr mir getan. Auch jetzt ihr, was ihr gering geachteten Menschen getan habt, das habt ihr mir getan. Und wo ihr Menschen aufgenommen habt, da habt ihr mich aufgenommen. Wo ihr Menschen zu essen gegeben habt, habt ihr mich aufgenommen. Wo ihr einem Fremden um euch den gekümmert habt, da habt ihr euch um mich gekümmert. Jesus stellt es hier unglaublich hoch, wie wir mit anderen Menschen umgehen. So als würden wir Jesus im anderen begegnen. Er stellt es unglaublich hoch, wen wir versorgen, wen wir aufnehmen und wen wir uns kümmern. Die Frage ist ja, warum wird Gastfreundschaft denn so hoch angesehen? Warum scheint das bei Gott so einen hohen Stellenwert zu haben, andere, sich um andere zu kümmern, andere zu versorgen, andere bei sich aufzunehmen? Ich glaube, das ist ihm wichtig, weil Gott selber der ultimative Gastgeber ist. Das ist Teil seines Wesens, Menschen bei sich aufzunehmen, sie zu versorgen und sie unter seinen Schutz zu stellen. Besonders schön ausgedrückt wird das in Psalm 23, Vers 5. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Das sagt ein Mensch zu Gott. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. In einer anderen Übersetzung steht hier auch, du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast. Weil diese Ölübergießungsgeste auch was mit Gastfreundschaft zu tun hatte. Gott ist Gastgeber. Und wir sind seine Gäste. Gott lädt uns zu sich ein. Er hat einen Tisch gedeckt, hier, vielleicht mit Suppe, mit vielleicht irgendwas anderem, was du gerne hast. Mit dem, was wir brauchen, was uns gut tut, was uns freut. Er versorgt uns, er freut sich über unser Kommen. Und vor allem möchte er aber dabei die Gemeinschaft mit uns. Gott ist aus seinem tiefsten Wesen heraus ein Gott der Gemeinschaft. Das zeigt sich schon darin, dass er ein Dreieiner-Gott ist. Vater und Sohn und Heiliger Geist in einem. Die stehen schon in Gemeinschaft miteinander, in Beziehung zueinander. Also in seinem tiefsten Sein ist Gott Beziehung und Gemeinschaft. Und Gott lädt uns in diese Gemeinschaft ein. Er sehnt sich danach, er freut sich darüber, mit dir und mit mir Gemeinschaft zu haben. Wenn du zu ihm kommst, sein Gast bist, bei ihm ins Haus kommst und dort verweilst, dich mit ihm an einem Tisch setzt, mit ihm isst und redest und lachst und vielleicht auch mal schweigst und vielleicht auch mal weinst oder dich beklagst. Das ist sein Wunsch. Und all das, so steht es ja auch im Psalm, tut er sogar vor den Augen deiner Feinde. Ich weiß nicht, wer von uns jetzt wirklich Feinde hat, manche vielleicht schon, aber ich finde, dieses im Augen meiner Feinde kann auch heißen, im Angesicht dessen, was dich bedroht, was dich bedrückt, was dir Angst macht, auch im Angesicht vom Bösen in dieser Welt, was uns durch die Medien vielleicht immer wieder in die Augen kommt. Im Angesicht all dessen deckt Gott dir einen Tisch und lädt dich zu ihm ein. Und zeigt dir so, du bist nicht allein in all dem. Du musst nicht in dieser Welt herumirren, du musst dich nicht selber durchkämpfen. Da ist ein Gott, der dir einen Ort schenkt, an dem du ankommen darfst. Ruhig werden darfst, auftanken darfst. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, im ersten Buch der Bibel, von einem Propheten namens Esra. Der macht gewisse Prophetensachen und wird dann mit dem Tod bedroht. Und flieht. Und er läuft tagelang, nächtelang, bis er völlig erschöpft zusammenbricht, bis er Gott sein Leid klagt und im Prinzip sagt, ich kann nicht mehr. Es ist nichts mehr mit mir anzufangen, ich will hier einfach nur noch sitzen. Ich muss sagen, an manchen Tagen kann ich das sehr gut nachfühlen. Getrieben zu sein von dem, was man tun muss, von dem, was man in der Welt sieht, von dem, was anstrengend ist, was belastet, was man irgendwie an Leid miterlebt, vielleicht auch in der Welt, was man alles nicht schafft, irgendwie zu merken, das ist mir zu viel. Und manchmal bilde ich mir dann ein, dass Gott mich da aber noch weiter antreibt, so nach dem Motto, ist aber halt wichtig, stell dich halt nicht so an. Andere haben es viel härter als du, andere sind Mütter. Entschuldigung. Mach halt deinen Job, so stelle ich mir manchmal vor, dass Gott mit mir redet. Mach's halt einfach, ist halt einfach wichtig, stell dich nicht so an. Aber Esra erlebt das anders. Der legt sich schlafen und dann passiert Folgendes. Dann steht dort, Esra streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Hat erstmal keinen Bock mehr, erstmal einen Mittagsschlaf. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, oh, ich habe die ganze Zeit Esra gesagt, oder? Entschuldigung, ich meinte Elia. Gut, ein anderer Prophet mit E. Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Stein gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Elia, nachdem er gesagt hat, ich kann nicht mehr, und sich erstmal zum Schlafen hingelegt hat, bekommt von Gott Essen und Trinken hingestellt. Dann legt er sich wieder schlafen und dann passiert das Gleiche nochmal. Er bekommt wieder Essen und Trinken hingestellt. Und das alles gibt ihm so viel Kraft, dass er dann wieder aufstehen kann. Dass er weiterziehen kann an eine heilige Stelle, wo er dann auch noch eine Gottesbegegnung hat, die ihm dann hilft, seinen Auftrag weiter wahrzunehmen. Gott war sein Gastgeber. Gott hat ihn versorgt mit dem, was er braucht. Gott hat ihm nicht noch seine letzte Kraft geraubt, sondern ihn aufgebaut. Er hat ihm eine Pause verschafft, er hat ihn schlafen lassen, er hat ihn versorgt und er hat sich ihm dann sogar noch gezeigt, er ist ihm begegnet. Und so ist Gott als Gastgeber. Im Angesicht unserer Feinde, im Angesicht von allen Bedrohungen und Kämpfen auf dieser Welt ist er ein Ort der Ruhe, der Versorgung, auch der Gemeinschaft und Ermutigung. Elia führt danach seinen Auftrag weiter, er macht weiter, aber nicht eben ohne vorher gestärkt worden zu sein. In seinen körperlichen Bedürfnissen, in seinen emotionalen und auch in seinen geistlichen Bedürfnissen. Du darfst auch zu Gott kommen, so wie Elia, mit deinen körperlichen Bedürfnissen, deinen emotionalen, deinen geistlichen, deinen materiellen. Gott wird dich nicht abweisen, sondern er wird die Tür öffnen, dich an seinen Tisch führen und vielleicht manche von euch auch auf sein Schlafsofa. Ich glaube, dass das zu Gottes tiefstem Wesen gehört. Uns, das heißt mich und dich, in seine Gemeinschaft mit reinzunehmen, in seinen Raum der Versorgung, in seinen Raum des Schutzes und auch der Liebe. Und darum, glaube ich, wird Gastfreundschaft in der Bibel so betont. Weil dadurch weitere Menschen in diesen Raum des Schutzes, der Gemeinschaft, der Liebe mit reingenommen werden. Wenn Menschen gastfreundlich sind, geben sie das weiter, was sie bei Gott erfahren haben. Versorgt zu sein, aufgenommen zu sein. In Johannes 4 lesen wir, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Gottes Liebe zu uns, seine Gastfreundschaft zu uns, die kommt zuerst. Und das wird am deutlichsten eben in Jesus, seinem Sohn. In Jesus ist Gott Mensch geworden, hat sich ganz nah, ganz erfahrbar, ganz anfassbar gemacht. Und Jesus hatte selbst kein Haus, war jetzt also nicht im klassischen Sinne Gastgeber, aber trotzdem vielen Menschen ein Zuhause beschert. Hat mit Menschen gegessen, Tischgemeinschaft mit ihnen gehabt. Er hat sie körperlich und seelisch versorgt. Er hat manche mit einem Wunder versorgt, Brot für alle. Und in Jesus hat Gott auch so deutlich gezeigt, ich möchte Gemeinschaft mit den Menschen haben. Und zwar so sehr, dass ich alles, was uns voneinander trennt, auf mich nehme und überwinde. So sehr liebt Gott, dass er sich in Jesus so hingegeben hat. So sehr möchte er Gemeinschaft mit uns. Und Johannes, der diesen Brief hier schreibt, der folgert daraus, dann müssen wir auch einander lieben, wir Menschen. Wir werden von Jesus reingenommen in diesen großen Raum der Liebe Gottes. Und wir stehen ja aber als Menschen nicht vereinzelt in dieser Welt. Klar, wir sind Individuen, wir sind einzelne Personen, wir sind einzigartig. Aber wir leben auch in einem großen Beziehungsnetz. In einem großen Geflecht von Beziehungen, in die wir reingestellt werden, in Netzwerken. Und all diesen Menschen, mit denen wir in Beziehungen, in Netzwerken stehen, denen wir begegnen, die können wir mit reinnehmen in diesen Raum der Liebe. Können ihnen Gottes Liebe zeigen und sie einladen in diese Gemeinschaft. Zum Beispiel, indem wir andere sehen, sie wertschätzen und nachfragen. Indem wir Danke sagen für etwas, was jemand tut. Indem wir sagen, das ist mir aufgefallen, das hast du richtig gut gemacht. Vielleicht, indem wir für andere beten oder sie segnen. Manchmal tut das richtig gut zu hören, hat jemand für mich gebetet. Vielleicht, indem wir umarmen jemanden. Vielleicht vorher fragen, vielleicht möchte auch jemand nur einen High Five haben. Vielleicht jemanden ermutigen, sagen, ich glaube, du schaffst das. Brauchst du vielleicht meine Hilfe? Indem wir trösten und mitfühlen. Neben jemandem sitzen und einfach das Leid mit still aushalten. Indem wir schützen und verteidigen. Wenn jemand angegriffen wird, wenn sich über jemanden lustig gemacht wird. Und ja auch, indem wir einladen und Menschen willkommen heißen. Bei uns zu Hause oder auch hier in der Gemeinde. Da gibt es sicher oft Sachen, die uns daran hindern oder es uns schwer machen. Und wie wir mit denen umgehen, darüber wird Lasse nächste Woche predigen. Wenn im Neuen Testament von Gastfreundschaft gesprochen wird, dann steht da im griechischen Originaltext eigentlich Philoxenia. Und das heißt übersetzt Fremdenliebe. Gastfreundschaft ist Fremdenliebe. Es gibt nämlich in der Bibel neben den reisenden Gästen, die einfach so halt irgendwo hin wollten, auch sogenannte Fremdlinge, also Menschen, die für längere Zeit ins Land kommen, weil sie zum Beispiel in Not waren und geflüchtet sind. Und für die Fremdlinge gab es besondere Regelungen und Gesetze im Alten Testament, zum Beispiel in 2. Mose 22. Unterdrückt die Fremden nicht, beutet sie nicht aus, denn ihr selbst seid einmal Fremde in Ägypten gewesen. Das war für das Volk Israel eine ganz entscheidende Erfahrung gewesen, dass sie selber auch Fremde mal gewesen waren. Sie waren im Exil gewesen, in Ägypten, hatten Sklaverei erlebt und hatten dann erlebt, was es bedeutet, eben fremd im Land zu sein und nicht diejenigen zu sein, die Fremde aufnehmen. Und darum war entscheidend, als sie dann ihr eigenes Land hatten, zu sagen, auch bei uns sollen Fremde willkommen sein, sie sollen nicht unterdrückt werden, nicht versklavt werden, sie sollen hier einen Platz finden. Ich will daraus jetzt keine politische Aussagen über irgendwie den Umgang in unserem Land mit Menschen mit Migrationshintergrund ziehen, dafür sind die Situationen zu unterschiedlich und zu komplex. Aber ich will anhand von dieser Einstellung, die das Volk Israel hatte, schon darauf hinweisen, dass unser christlicher Glaube uns verpflichtet, allen Menschen gegenüber gastfreundlich zu sein und denen Schutz zu bieten, die in Not sind, die verfolgt sind, die unter Bedrohung leiden. Das können Fremde sein, die in unser Land flüchten müssen. Das können Menschen in unserer Mitte sein, die bedroht werden. Das können Menschen sein, die unterdrückt werden, übersehen werden, für die keiner einsteht. Und in diesen Tagen möchte ich besonders auf unsere Pflicht hinweisen, dass wir uns als christliche Kirchen an die Seite von unseren jüdischen Geschwistern stellen in Deutschland. Vor 3 Tagen war ja der 9. November. Da gedenken wir den deutschen Jüdinnen und Juden, die 1938 bei Pogrom ihr Leben verloren haben, in Besitz verloren haben, die vertrieben wurden, verschleppt wurden. Wegen falscher Anschuldigungen, wegen Vorurteilen und Hass, wegen Verschwörungstheorien, wegen Antisemitismus. Das ist lange her und manche sagen heute, was habe ich damit zu tun? Es war irgendwie ein paar Generationen über mir, ich kann da doch nichts für. Müssen wir da immer wieder drüber reden? Und ich glaube, ja, müssen wir. In diesen Tagen muss man von jüdischen Mitbürgern und Mitbürgerinnen hören, dass sie auf der Straße wieder Angst haben. Dass jüdische Kinder sich nicht in die Schule trauen. Die Kirchen haben damals im Nationalsozialismus viel zu spät und oft viel zu wenig gehandelt, um ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen. Und heute ist das unsere christliche und auch unsere menschliche Pflicht, gegen jede Art von Judenfeindlichkeit, jede Bagatellisierung vom Holocaust, von der Shoah zu kämpfen und uns dagegen zu stellen. Gegen Antisemitismus aus jeder Ecke. Ob von rechts oder von links oder islamistischer Ecke. Wir haben eine Pflicht, mit daran zu arbeiten, dass sich so etwas wie der 9. November nie wieder wiederholt. Indem wir gegen antisemitische Bemerkungen oder Witze irgendwas sagen, das nicht stehen lassen. Dass wir Verschwörungstheorien deutlich entgegentreten. Und ja auch, indem wir Politikerinnen und Politikern kein Gehör schenken, die Antisemitismus oder auch Rassismus mit befeuern. Lasst uns da wachsam und lasst uns da deutlich sein. Und dabei dürfen wir nicht den Fehler machen, in antimuslimischen Rassismus zu verfallen. Auch das ist eine Gefahr. Keine Form von Rassismus hat in unserem Land einen Platz. Auch nicht in unserer Gemeinde. Wir sind in diesen Tagen herausgefordert, als Christinnen und Christen, als Kirche, unseren Beitrag zu leisten für ein friedliches Miteinander in unserem Land. Ein respektvolles, da haben wir dran mitzuarbeiten. Und es beginnt in unseren täglichen Begegnungen mit Menschen. Auf der Arbeit, in der Straßenbahn, auf dem Spielplatz, hier in unserer Gemeinde. Unser Gott ist ein Gott, der Menschen zu sich einlädt. Der ihnen einen Raum voll Schutz und Liebe gewährt. Und wir, die wir diesen Gott erfahren haben, sind in der Pflicht, weiter Räume zu schaffen, in denen Schutz und Liebe herrscht. In unserer Gemeinde und darüber hinaus. Indem wir lernen, Menschen zu begegnen, ihnen zuzuhören, sie willkommen zu heißen, egal wie sie sind. Und das fängt im Kleinen an. Gastfreundschaft, willkommen heißen, Menschen begegnen, Gemeinschaft, das will auch eingeübt werden. Und darum haben wir uns für diese Predigtreihe etwas Besonderes überlegt. Hinter mir steht diese schöne Suppenschüssel. Und hier ist keine Suppe drin, sondern ein paar schöne Zettelchen. Und zwar sind das alles kleine Zettel, da stehen Challenges drauf. Also kleine Herausforderungen, Sätze, die euch herausfordern, etwas in die Tat umzusetzen. Was irgendwie mit Gastfreundschaft, mit Gemeinschaft, mit jemanden kennenlernen, mit Willkommen zu tun hat, mit Nächstenliebe. Und davon wollen wir an den nächsten Sonntagen immer eine Herausforderung ziehen. Für diesen Sonntag, für die ganze Woche. Keine Angst, das ist keine Pflicht. Aber wir laden euch ein, euch diese Herausforderung zu stellen. Die Herausforderung anzunehmen, vielleicht einen kleinen Schritt aus eurer Komfortzone rauszutreten und zu sehen, was passiert. Ob ihr neue Menschen kennenlernt, ob ihr was total Peinliches erlebt, ob ihr etwas lernt, einem Menschen neu begegnet, vielleicht sogar Gott darin erlebt, euch einfach diese Herausforderung zu stellen. Und damit fangen wir jetzt direkt mal an. Ich ziehe die erste Herausforderung, ich gucke nicht rein. Aha. Die Herausforderung für heute: Bleib nach dem Gottesdienst mal 5 Minuten länger als sonst und schau, was sich ergibt. Also wenn du den Drang hast, auch jetzt würde ich eigentlich gerne gehen, dann stell den Timer nochmal 5 Minuten, guck, ob du jemanden triffst, ob du angesprochen wirst, ob du noch beim Kaffeedienst mithelfen kannst, ob du noch, weiß ich nicht, einfach eine ruhige Minute hast. Mal gucken, was passiert. Viel Spaß dabei. Gott ist der erste Gastgeber, er lädt uns ein. Und das wollen wir auch gleich ganz praktisch erfahren im Abendmahl. Da haben wir wirklich wieder einen Tisch, an dem wir kommen dürfen. An dem Gott sagt, ich habe hier etwas für dich. Du kannst mich erfahren im Brot, im Saft. Du kannst schmecken und fühlen, dass ich da bin. Das wollen wir gleich feiern. Aber davor wollen wir noch ins Gebet gehen für die Lage auf der Welt, in unserem Land, darüber hinaus. Stefan hat schon gesagt, heute ist auch noch ein besonderer Tag, der Gebetstag für verfolgte Christinnen und Christen auf der ganzen Welt, weil es Geschwister eben gibt, die nicht wie wir heute hier friedlich sich versammeln können. Auch an die wollen wir denken. An die wollen wir beten und auch alle anderen, die vielleicht nicht Gastfreundschaft und Willkommen erleben. Amen.